Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur dritten Folge von Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel mit euren beiden Hosts David und Lars. David, schön, dass wir heute mal bei dir zu Gast sein dürfen. Wir haben ja kleine Probleme hier bei dir im Wohnzimmer, habe ich das Gefühl. Vielleicht kannst du die Zuhörer mal ein bisschen mit reinnehmen in die Probleme, die wir hier haben könnten heute bei diesem Podcast.
Ja, mein Tisch ist leider ein bisschen kaputt. Das heißt, jede Berührung macht unglaubliche Geräusche. Das heißt, wir müssen heute freihändig unseren Podcast aufnehmen. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Sonst ist es doch eigentlich ganz nett, oder?
Ich sag mal, Tisch ist ein bisschen übertrieben. Im Grunde ist es wie eine Holzplatte, wo man einfach lose vier Beine drunter gestellt hat. Also so fühlt es sich an vom Wackeln her. Es würde schon helfen, wenn da einfach mal eine Schraube drin wäre oder so. Mal das Gefühl, dass der Tisch, aber der David will selber mal einen bauen, habe ich vorhin gehört, hat er mir erzählt, einen richtig massiven, geilen, wo er dann immer mit einem Taschenmesser irgendwie ihr Herz reinmachen kann und Franzi liebt David reinritzen oder was weiß ich.
Ja, so ungefähr. Der Tisch ist halt auch schon fünfmal mit mir umgezogen und man sagt ja immer, zweimal umgezogen ist wie immer abgebrannt oder so ähnlich, geht das Sprichwort. Ja. Aber Umzüge ist ja gleich ein gutes Stichwort. In unserem Bibeltext heute wird es auch um Umzüge gehen. Lars, erzähl doch mal, wie oft bist du schon umgezogen und gibt es da so Highlights von diesen Orten, wo du gewohnt hast und von den Umzügen?
Ich bin schon fünfmal in meinem Leben umgezogen. Also ich war eine ganze Weile bei der Mutti, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch, zu Hause. Hab sogar, bis ich 18 war, mit meinem Bruder in einem Zimmer. Also wir mussten unser Zimmer teilen.
Krass.
Und dann irgendwann hatte ich so den Ruf für mich, wo ich schon sage, dass Gott mich gerufen hat, in den hauptamtlichen Dienst, also Religionspädagogik, zu studieren. Und ich weiß noch, wie die Sommerferien verliefen oder kurz vor den Sommerferien, bevor das dann nach den Sommerferien losgehen sollte, dass ich nämlich zu Gott gesagt habe, ey Gott, wenn du mir keine Freundin schenkst, dann ziehe ich ja nicht um. Und tatsächlich in den Sommerferien habe ich meine Frau kennengelernt oder sind wir zusammengekommen oder eben kurz vor diesen Sommerferien. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Also es ging gleich direkt mit einer Fernbeziehung los. Also
super.
Ich weiß, ja, keine Ahnung, warum ich das so gebetet habe und was das für einen Sinn machen tat. Weil Fakt war auch, ich bin dann nach Berlin gezogen und musste jedes Wochenende, oder du fährst dann jedes Wochenende nach Hause, um dein Herz zu sehen, was natürlich Elende ins Geld geht, ja. Gerade als Student. Ich hatte dann zwar eigenes Auto, das hatte die Mutti finanziert, aber den Sprit und so, das musste ich trotzdem selber dann irgendwie mir abstottern.
Ach, der war doch noch billig damals.
Er war noch billig, aber trotzdem auch nicht so billig.
Ja.
Ich meine, ich hatte auch so eine kleine Trompete, also das war so Opel Astra, 1,2 Liter, der hatte irgendwie 65 PS, also da ging gar nichts.
Ja.
Also wenn du da zwei Koffer hinten eingeladen hast, da ist er schon am ersten Berg verreckt. Gut, aber darum ging es ja nicht, Umzüge, Berlin. Ich bin dann nach Berlin Steglitz gezogen. Dort gab es so ein Studentenwohnheim, weil das war günstig, musste ja Geld für Sprit übrig haben.
Ja.
Und hab dort praktisch, da hattest du ein Zimmer und dann grenzt an dieses Zimmer ein Bad an. Und auf der anderen Seite des Bads grenzte dein Nachbar an. Der hatte praktisch denselben Badzugang, also nicht denselben Zugang, aber dasselbe Bad, was man von beiden Seiten sozusagen...
Das war wie so ein schlauchtes Bad oder was?
Genau.
Ja.
Und hüben und drüben eine Tür. Das heißt, wenn du frühst irgendwie deine Morgentoilette gemacht hast, hast du drüben bei dem zugeschlossen. Und wenn du raus bist, musstest du wieder aufschließen und umgedreht. Und Das Problem war, wenn du mal nicht dran gedacht hast, also wieder aufzuschließen, dann hatte dein Nachbar oder eben du, wenn der es vergessen hat, richtige Probleme. Also wenn dann frühest, sag ich mal, der Biorhythmus kickt, dann stehst du dort mit Knien aneinander vor deiner eigenen Badtür. Dort habe ich 2 Jahre drin gelebt. Hatte auch super wenig eigentlich mit dabei. Also so bei so einem Umzug, da war schon ein Bett drin. Du hast deine Matratze mitgebracht, die Bettwäsche mitgebracht, ein Schreibtisch war schon drin. Und ich habe noch in so einen großen Röhrenfernseher mitgebracht. Ein riesengroßes Teil, was mein Opa irgendwie wegschmeißen wollte, weil jetzt die Flachbildschirme kamen so langsam. Und was noch ganz witzig dort war in diesem Studentenwohnheim, ich wollte damals so einen grünen Leguan haben. Kennst du die Viecher?
So die werden hexenartig.
Ja, aber die werden 1,50 Meter oder so lang. Das waren richtig, richtig große Trompeten. Und ich wollte unbedingt so ein Lego anhaben und habe gedacht, na gut, du hast ja jetzt hier auch viel Zeit. Du gehst zum Studium, manchmal auch näher. Und nachmittags langweilst du dich hier in Berlin. Und da habe ich angefangen, ein mega großes Terrarium, also damit ein 1,50 Meter großer Lego an reinpasst und sich so ein bisschen bewegen kann. Das ist doppelt so groß wie die Duschkabine.
Ja.
Habe ich dort als USB-Platten habe ich da zusammengezimmert. Dann habe ich vorne, hatte ich vom Hausmeister von dem Studentenwohnheim so eine Duschschiebetür bekommen.
Ja.
dass man da vorne praktisch wie die Terrariumscheiben öffnen könnte. Aber es ist nie zu diesem Lego angekommen, weil 2 Jahre später habe ich dann geheiratet und bin dann mit meiner Frau nach Potsdam gezogen. Die hat in Potsdam angefangen, Chemie zu studieren. Ich habe weiter in Berlin studiert, konnte man aber von Potsdam ganz gut erreichen. Dort haben wir gewohnt im Bundesgartenschaupark. Also da waren so Neubaublöcke mitten im Bundesgartenschaugelände. Also da war irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren halt Bundesgartenschau.
Klingt sehr stylisch. So.
Es war richtig geil. Und wo wir angekommen sind mit den Kumpels, weiß ich noch, da war dort Feuerwerk. Und zu Musik, so richtig laute Musik, wo das dann eben knallt im Takt von den Songs. Ich weiß noch, wo ich dann auf den Balkon rausgekommen bin und sehe das und bläck da rein. Freunde, kommt mal raus, ihr siebes Geil, die haben hier Feuerwerk für unsere Begrüßung. So richtig noch im extrem sächsisch. Und dann gucke ich hoch und sehe, dass auf jedem einzelnen Balkon dieses Gebäudes stehen Menschen. Und ich habe schon gedacht, da haben wir so einen richtig geilen Einstand gleich gefeiert dort.
Da wussten alle, was sie haben mit dir.
Die wussten gleich, jetzt kommen die durchgeknallten Sachsen hier zu uns nach Potsdam. Dann habe ich dort eine Weile gewohnt, bis mein Studium zu Ende war. Und dann musste ich ja irgendwie ein bisschen arbeiten gehen. Und da war meine erste Stelle in Burg, bei Magdeburg. Und da sind wir nach Burg gezogen, das war eine Kleinstadt. Da hast du ein paar Fachwerkhäusel, einen Dönerimbiss und einen Arzt, viel mehr gab es dort, ne? Ist meine Frau dann von dort immer nach Potsdam weitergefahren, weil die musste ja noch ein bisschen studieren. Ich hatte ja eher angefangen. Von dort ging es dann weiter nach Thum ins Erzgebirge. Also ich kam schon langsam
über den
wieder,
Berg hier.
Ja, langsam wieder in der Heimat zurück. Dort war ich, glaube ich, 4 Jahre lang Gemeindepädagoge. Ja, und dann letzte Station ist Gornau wieder, von wo ich mal gekommen bin. Dort haben wir das Bauerngut von meinen Schwiegerleuten übernommen. Wohnen wir jetzt?
Ja, bei mir ist es ein Stück ähnlich. Ich bin auch 5-mal umgezogen. Bin in Krummhermersdorf aufgewachsen, habe dort auch bei meinen Eltern gewohnt, bis ich geheiratet habe. Also bin quasi das erste Mal ausgezogen und dann mit meiner Frau nach der Hochzeit in unsere gemeinsame Wohnung. Aber das war nur 2 Straßen weiter von meinen Eltern. Also weiter in Krummhermersdorf, war auch echt eine schöne Zeit. Und dann war bei mir so ein bisschen später dieses Berufungserlebnis, sage ich mal, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gerufen wurde. Und dann sind wir nach Adelshofen gezogen, wo ich auch studiert habe. Es ist ein absolut kleines Kaff. In der Zeit haben wir ein Kind bekommen und sind dann dort nochmal eine größere Wohnung gezogen. Ja, das in der ersten Wohnung war spannend, da hatten wir Teppich in der Küche. Also das war eigentlich eine wilde,
richtig geil,
Story. Ich weiß nicht, wer
es so nimmt. Spaghetti-Bolognese irgendwie kochst und dann fällt erst der Topf um. Dann hast du halt dort gleich mal, sah der Teppich dann auch gut aus? Sah der vorher schon gut aus?
Wir haben den dann mit so einem Nassreiniger gereinigt, als wir ausgezogen sind. Aber ja, keine Ahnung, warum man einen Teppich in der Küche hat. Und was echt noch cool war, dort zu wohnen, erstmal war Heidelberg nicht weit, was eine echt schöne Stadt war. Dort konnte man irgendwie schön mal durchlaufen, was essen gehen. Und Hoffenheim war auch gleich um die Ecke. Also das waren, keine Ahnung, 10 Minuten Fahrtweg bis zum Stadion. Und es ist ja so ein Verein, den viele Traditionsfans so ein bisschen verteufeln, weil das so aus dem Nichts gestampft wurde. Und so waren halt auch die Stadionbesuche. Also wenn nicht gerade Dortmund oder Bayern kam, waren die Spiele nie ausverkauft. Und hast an der Abendkasse halt manchmal für 6 Euro noch ein Ticket für einen echt guten Platz gekriegt. Und das war schon cool. Also ich habe einige Bundesligaspiele geguckt dort.
Ja, aktuell stehen die ja, glaube ich, gar nicht schlecht.
Ja, Dritter gerade.
Also Dritter, ich weiß nicht, wann der Podcast, also ich weiß, wann der Podcast rauskommt. Wir nehmen den
vielleicht sind sie dann nicht mehr Dritter.
Vor das aufzunehmen, aber ob sie dann noch Dritter sind, wissen wir nicht, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind sie aktuell gerade Dritter.
Nee, es war auch trotzdem nett zuzugucken, die haben ja keinen schlechten Fußball gespielt.
Ja.
Ja, von dort sind wir dann nach Israel gezogen, also das war auch nochmal spannend. Nach dem Studium haben wir gesagt, bevor wir jetzt so sesshaft wären, weil wir das auch nach der Schule nicht gemacht haben, man geht nochmal ein Jahr ins Ausland, gesagt, jetzt ist die Chance, wir hatten dann schon ein Kind, sind nach Israel gezogen, nach Jerusalem auf dem Ölberg. Und das war schon auch nochmal echt spannend. Also sowohl, du musstest die Möbel alle irgendwie unterkriegen und das meiste mussten wir aber auch loswerden. Darum haben wir dann, als wir ausgezogen sind, so einen Wohnungsflohmarkt gemacht. Das war auch eine witzige Erfahrung. Wir haben einfach ein paar Kekse hingestellt, ein bisschen Kaffee gekocht und haben gesagt, wer Bock hat, kommt vorbei und nehmt mit, was ihr seht in unserer Wohnung. Weil wir mussten so viel wie möglich loswerden, weil wir hatten die Möglichkeit, ein paar kleine Sachen einzulagern in einer Garage, aber einen Großteil mussten wir einfach verkaufen. Und dann sind halt die Leute dort gekommen, haben Kaffee getrunken und sind mit unseren Grünpflanzen und einem Hocker oder mit einem Sofa wieder gegangen. Und so war dann nach dem Wohnungsflohmarkt unsere Bude fast leer.
Nur den Tisch wollten sie halt nicht mitnehmen.
Den Tisch wollte damals schon.
Wir haben schon damals festgestellt, dass es wirklich nur eine Holzplatte ist mit 4 Beinen.
Wobei der damals viel besser war, aber. Ja. Ich glaube, den wollten wir auch nicht loswerden, weil es ist schon cool, ein großer Tisch, den kann man 2-mal ausziehen, dann kannst du ja zu 12 dran sitzen.
Eine generelle Tisch ist durchaus eine sinnvolle Erfindung. Ja, du kannst dran essen, kannst dran sitzen.
Ja. Hast du mal geguckt, was ein großer Tisch bei Ikea kostet? Den wollten wir nicht loswerden.
Keine Ahnung. Ich habe meistens irgendwelche Gebrauchte bei eBay Kleinanzeigen. Ich bin ja so Fan von so alten Möbeln, die man selber so ein bisschen aufarbeitet. Und da keine Ahnung, unseren Tisch. Nee, der ist uns sogar ins Bein geschnappt von der Verwandtschaft her. Die hatten noch so einen, der geht auch auszuziehen. Da kannst du auch 12 Mann ransetzen. Aber risch Eiche, risch geiles Ding.
Vielleicht musst du mich mal beraten beim Tischkauf. Ich denke auch. Aber jetzt zurück zum Umzug. Genau, dann sind wir nach Israel und das war schon spannend. Unser großer, also damals unser einziges Kind, der musste dann dort in den Kindergarten, die Englisch-Arabisch gesprochen haben. Der konnte von beiden Sprachen kein Wort. Das war schon wirklich auch für ihn krass. So dieses Ankommen war echt schwer. Ich weiß, aber hat das dann echt schnell gelernt. Er hat dann zum Beispiel immer, wenn er fertig war auf dem Klo, als Kind ruft man ja dann, hat er immer gerufen, I'm finished. Und dann muss man mal abwischen.
Also Englisch, er hat ja nicht angefangen, Arabisch
zu reden. Doch, auch. Also die haben dann so arabische Kinderlieder gelernt und so. Also das konnte er dann schon auch ein bisschen, aber das alles wird er vergessen. Naja, und auch so, die Kultur ist natürlich krass. Wir haben dann in einem Zimmer gelebt, zu dritt. Das heißt, wenn wir abends Serie geguckt haben, hat unser Kind neben uns geschlafen, da hat man immer mit Kopfhörern angehört oder so. Es war schon alles übelst eng. Also das war eigentlich für einen Volontär gedacht. Wir haben dort zu dritt gewohnt und auch so, die Buden sind nicht dicht. Im Winter hast du dann halt draußen, also Winter, das ist nicht wie unser Winter, aber du hast halt draußen 15 Grad und drinnen 15 Grad und du kannst nicht gescheit heizen. Man hat nur so ein, für die Steckdose so eine Mini-Elektroheizer. Es war schon krass, auch kalt, aber es war trotzdem auch übelst schön und übelst gute, eine übelst wertvolle Erfahrung, die Kultur, das Land, die jüdischen Feste und so alles mal kennenzulernen. Genau, und von Israel sind wir dann hierher gezogen, nach Trebach, wo wir jetzt sitzen. Genau, haben die Wohnung von meinen Schwiegereltern ausgebaut, die sind in die kleinere Wohnung von der Oma gezogen. Genau, und hier wohnen wir jetzt.
Aber jetzt nochmal kurz, Entschuldigung, aber nochmal kurz zurück zu Israel.
Ja.
Hattet ihr da irgendwie verrücktes Viehzeug, dass da irgendwie, was ist ich? Ich stelle mir da, keine Ahnung, ich war tatsächlich selber noch nie in Israel, würde gerne mal hin, aber ich stelle mir davor, da kriechen irgendwelche Schlangen, dann sagst du, dass die Tür nicht so richtig dicht war. Also was kriecht dann dort rein? Also was lebt dann auch drin?
Da könnte ich alleine jetzt den Podcast wahrscheinlich drüber reden, aber was wir sehr viel hatten, waren Ameisen, weil einfach, wie gesagt, nichts dicht war. Ja, und das Gute war aber, wir hatten auch Geckos und die haben die Ameisen gefressen. Und am Anfang habe ich noch versucht, die rennen ja so übelst schnell an der Decke lang. Beim ersten Mal haben wir übelste Panik gekriegt, wenn du irgendwie abends im Bett liegst und willst so die Augen schon zumachen und siehst, hey, da bewegt sich was. Weil man sich vorstellt, die krabbeln ja nachts in den Mund oder so, das ist ja Käse. Die haben ja viel mehr Angst als man selber. Genau, das war schon krass und du kriegst die auch nicht gefangen. Ich habe das am Anfang versucht. Aber die anderen Volontäre, die im Keller gewohnt haben, die hatten auch Taranteln. Und was auch krass war, wir haben am Rand der Wüste gewohnt, da sind auch immer mal so Schakale einfach aus der Wüste gekommen. Die haben uns auch gesagt, in der Zeit, wo es trocken ist, wo die nichts zu fressen finden, habt immer einen Stein in der Tasche, wenn ihr rausgeht, weil manchmal greifen dich halt die Schakale an. Unser Nachbar, der war mal wirklich ein Rudel Schakale, so 5 Viecher, sind auf den losgegangen und der hat aber nichts, keinen Stein, hat er seinen Grill genommen und auf die Schakale geworfen. Das hat eine schöne Geschärbe.
Also der hatte keinen Stein, aber der hat einen Grill einstecken
gehabt. Der Grill stand dort gerade rum, da hat er halt mit diesem Blechgrill nach den Schakalen geworfen, dann sind die halt erstmal weggerannt.
Also Freunde, ihr hört schon, wenn ihr mal in Israel zu Gast seid und ihr wollt euer Handy nicht verlieren und das nach Schakalen werfen, dann habt immer einen Stein in der Hosentasche.
Das ist wieder so ein Learning fürs Leben.
Learning fürs Leben und vor allem den Gürtel in der Hose, weil sonst kann es auch sein, wenn du Steine in der Hosentasche hast. Kommen wir zum Bibeltext, würde ich sagen.
Genau. Gequatscht. Ich lese uns den mal vor, aber vorher beten wir natürlich noch. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir an deinem Wort lesen dürfen. Danke, dass du zu uns sprichst. Danke, dass dein Wort lebendig ist und uns auch heute noch was zu sagen hat. Und so beten wir um deinen Geist, dass du uns dein Wort erklärst, ins Herz legst. Auch für jeden Zuhörer beten wir, dass es was bewirkt und dass du zu uns sprichst. Amen.
Amen.
Ich lese uns aus 1. Mose 12, die Verse 10 bis 23. Abraham und Sarai in Ägypten. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielte. Denn der Hunger war groß im Land. Und als er nahe in Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, auf dass mir es wohlergehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharaos gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselin und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach, warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn begleiten und seine Frau und alles, was er hatte.
Wir wollen es auch diesmal wieder so handhaben, dass jeder von uns zwei Punkte sich so vorgenommen hat, wo wir hängen geblieben sind, die wir euch gerne mitgeben wollen. Und am Ende gibt es dann auch wieder die Nuggets. Wobei meine Frau schon gesagt hat, Nuggets, sie dachte da an so Chicken Nuggets. Also noch, falls ihr das bisher falsch verstanden habt, zwei Folgen lang, wir reden nicht von Chicken Nuggets, wir reden von Gold Nuggets. Also, Bergwerk, graben, Nuggets finden. Genau, so viel dazu. Ich bin tatsächlich hängen geblieben direkt am ersten Vers. Da heißt es, es kam aber eine Hungersnot in das Land. Und ich musste so denken, ey, der Abraham, der wurde von Gott ja berufen, als er noch in Ur, in Chaldea gelebt hat, hat Gott ihn ja berufen, hat gesagt, ey, Abraham, du sollst ausziehen, wo du jetzt wohnst, aus dieser Großstadt. Ich will dich in ein Land bringen, was ich dir geben will. Ich will dich segnen, ich will deine Nachkommen segnen. Das ist ja die ganzen Tage zuvor jetzt gelesen worden. Und jetzt tut er alles, was Gott von ihm will. Und dann heißt es hier, es kam eine Hungersnot. Und ich habe so gedacht, oftmals denkt man ja so, na, wenn du mit Gott unterwegs bist oder wenn du Jesus an deiner Seite hast, dann läuft alles tippitoppi und es geht, dein Leben geht so steil berghoch. Alles läuft, was du dir wünschst. Wenn mal was nicht läuft, kurzes Gebet und es läuft wieder.
Ja.
Und es gibt ja tatsächlich auch Christen, die so irgendwie vom Glauben denken. Also solange Gott ihnen etwas bringt und im Sinne von mein Leben läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe, in dem Moment folge ich Gott nach. Und was, wenn das plötzlich nicht mehr so ist? Und das passierte ja bei dem Abraham. Es kommt eine Hungersnot. Obwohl er alles richtig gemacht hat, obwohl Gott ihn berufen hat, obwohl er das tun wollte, was Gott von ihm wollte, gerät er jetzt in eine Lebenssituation, die im wahrsten Sinne des Wortes ja, scheiße ist. Also das war so ein Gedanke, den ich gleich am Anfang hatte. Und dann dachte ich aber auch gleich dieser Vers danach, der mit der Hungersnot ja zusammenhängt, der Abraham versucht es selber zu lösen. Also es kommt die Hungersnot in dem Land, wo drei Verse vorneweg Gott gesagt hat, hier bist du richtig. Hier ist der Ort, den ich dir geben will. Dann kommt diese Hungersnot und dann überlegt Abraham, wie könnte ich das lösen, das Problem? Wie kriege ich meinen Bauch wieder gefüllt?
Ja.
Und anstatt mit Gott darüber zu reden und zu sagen, ey Gott, du hast mich doch hierher geschickt, kannst du mich nicht auch versorgen? Überlegt er sich, ey, lass doch nach Ägypten ziehen.
Also denkst du, das größere Vertrauen wäre gewesen, dort zu bleiben?
Genau. Also ich denke, das größere Vertrauen wäre gewesen, in diesem Land zu bleiben und vor Gott zu kommen und zu sagen, ey Gott, versorg mich. Ey, du hast mir das Land gegeben, gib mir das, was ich brauche. Ich meine, das haben die Israeliten ja in der Wüste damals oder später dann,
ja.
Haben das ja genauso erlebt. Ne? Die waren in der Wüste, es war nichts da. Die haben sich an Mose gewendet, Mose hat sich an Gott gewendet und Gott hat Wachteln geschickt,
ja.
Nachdem sie Fleisch wollten. Was sie aufsammeln konnten jeden Früh. Und so ähnlich, keine Ahnung. Also es steht ja hier nicht drin. Es könnte natürlich genauso gut sein, dass Gott sagt, zieh nach Ägypten. Aber man liest es eben hier nicht.
Das stimmt,
und wenn man
ja.
dann sieht, was in Ägypten auf ihn zukommt,
ja.
Ja, wäre das auf jeden Fall eine spannende Geschichte, ob Gott das überhaupt wollte. Ne? Und ich habe halt so gedacht, wie versuchen wir so Probleme zu lösen? Also gehen wir so die Schwierigkeiten im Alltag mit Gott an? Oder durchdenken wir alles selber und machen halt das, was wir wollen, was wir für richtig halten? Oder beziehen wir Gott auch bei unseren Überlegungen ein?
Ja.
Und im Grunde geht es ja hier darum, dass Essen knapp ist. Man könnte ja sagen, ja, Essen hat ja mit Glaube gar nichts zu tun. Und ich glaube, so machen wir es ja oftmals auch in unserem Leben, in unserem Glaubensleben auch, dass wir sagen, das ist ein typisches Arbeitsfeld Gottes, das hat mit Glaube was zu tun und das ist was anderes. Und wenn man aber mal die Bibel als Gesamtes sieht und so diese Geschichten von Menschen und was sie mit Gott erleben, dann gibt es nie, das ist
ja.
Das sozusagen, was Gott nichts angeht und das ist das, was Gott was angeht, sondern man entdeckt eigentlich immer wieder Menschen, die sagen, selbst mit Essen, selbst mit Kleidung, selbst die größten Belanglosigkeiten, die so in meinem Alltag so da sind, ich will Gott damit hineinnehmen.
Ja, und selbst die Bereiche, wo man sagt, das ist vielleicht so Gottes Bereich, also zum Beispiel Gesundheit, würde ich sagen, so ein Bereich, wo viele dann vielleicht anfangen zu beten. Aber selbst da ist es ja nicht so, dass es diese Logik gibt, wenn du glaubst, wird alles gut. Also das wird manchmal gelehrt, das ist so typisch amerikanisches Wohlstandsevangelium, wenn du genug glaubst und genug betest, wirst du nicht krank und wirst nicht Armut erleben. Aber es ist ja Käse. Also selbst der große Abraham und der krasse Paulus, wo ich den nicht unterstellen würde, die haben zu wenig geglaubt, erleben Schwachheit und erleben schlechte Momente und den Stachel im Fleisch oder wie es auch immer heißt. Also ich würde, da gibt es keinen Zusammenhang. Uns verspricht Gott nicht, wenn du glaubst, ist alles gut.
Genau, Gott begleitet uns nur an jedem Punkt unseres Alltags. Also selbst wenn mir es schlecht geht, dann hat Gott versprochen, bei mir zu sein, wenn ich ihm vertraue. Aber er hat mir nie versprochen, es wird hier in der Welt alles perfekt sein und alles super laufen, sondern da gibt es auch Schwierigkeiten mitunter. Ich fand es ganz cool, mir hat mal so ein Pfarrer so eine Geschichte erzählt, weil du es sagtest jetzt mit Krankheit, dass der in seinem Ort eine Frau hatte und wenn die krank war, also es war so ein langgezogenes Dorf, in der Mitte war das Pfarrhaus und am Ende des Dorfes war der Arzt. Ja. Und immer wenn die krank war, hat die erst ihr Fahrrad gestoppt beim Pfarrer und hat mit dem Pfarrer gebetet, hat gesagt, ey, ich habe jetzt Schnupfen oder ich habe eine Grippe oder was auch immer, können wir mal beten.
Ah.
Und wenn es nicht gleich besser war, ist sie wieder auf ihr Fahrrad und ist weiter zum Arzt gefahren. Und ich finde, das meinte ich eben. Ne? Alles, was mir im Alltag so gerade wichtig ist oder was mir gerade Schwierigkeiten macht, auch immer Gott damit reinholen, so diese Perspektive Gottes damit reinnehmen und sagen, ey, ihm kann ich es als erstes sagen. Da muss ich noch nirgendwo hinfahren. Und den scheinbar Alltäglichkeiten des Lebens.
Hm. Guter Punkt.
Sind wir jetzt ganz schön weit weggekommen hier von der Hungersnot.
Ja, aber ist doch okay.
Aber was war denn dein erster Punkt?
Mein erster Punkt, ich bin im Vers 12 hängen geblieben, wo der quasi lügt oder auch seiner Frau sagt, hier lüg mit mir, wir finden da, sonst habe ich Angst um mein Leben. Und zum einen finde ich es krass, es heißt ja immer, Not zeigt Charakter. Also da, wo er auf einmal Angst kriegt, hält er sich nicht mehr so krass an Gott und lebt nicht mehr dieses Vertrauen, was man die Verse vorher noch lesen kann, wo er einfach Gott sagt, geh und er geht. Hier kriegt er auf einmal Angst, sieht einen mächtigen Feind und da kommt doch irgendwie auch so diese dunklen Seiten des Charakters vor. Das fand ich schon so einen guten Punkt, weil ich glaube, das ist heute noch genauso, dass in den Phasen, wo man gestresst ist und wo gerade alles beschissen läuft, dass sich dort zeigt, wie reif ist mein Charakter wirklich. Und manchmal kommt dann auch die Seite zum Vorschein, die irgendwie nicht so gesund ist. Und was ich mich aber auch noch gefragt habe bei dem gleichen Vers, gibt es irgendwie auch gute Lügen? Also das klingt vielleicht doof, aber Abraham hätte ja auch argumentieren können und sagen, ich will, dass Gottes Plan passiert, und darum lüge ich jetzt, um mich zu schützen. Also ich glaube das selber nicht wirklich, aber ich finde das auch nicht ganz abwegig, den Gedanken. Und ich denke, solche Kompromisse bastelt man sich selber. Aber gleichzeitig weiß ich auch die Antwort irgendwie drauf, das hast du ja auch schon mit der Hungersnot gesagt, am Ende ist es trotzdem irgendwie mangelndes Vertrauen, dass Gott das hätte auch so gut machen können. Und er baut sich so selber einen Plan. Dieses, ich habe Angst, dass Gott es nicht gut macht, darum sage ich jetzt, es ist meine Schwester.
Wobei, Fun Fact an der Stelle, das ist ja nur eine Halbwahrheit. Also keine vollständige Lüge, man müsste mal über Halbwahrheiten reden. Es ist tatsächlich ja seine Halbschwester.
Ja.
Also von daher hat er ja nie vollkommen gelogen, aber in dem Bezug, um den es ja wirklich ging, war es eine reine Lüge. Also er war ja mit seiner Halbschwester praktisch verheiratet und hat aber nur den Aspekt der Schwester groß herausgestellt. Er hat auch nicht gesagt, er ist Halbschwester, sondern es ist seine Schwester. Das fand ich ganz cool, das hatte ich heute gelesen, das wusste ich vorher auch nie, dass sie seine Halbschwester war.
Ich habe die Frage dann auch noch so ein bisschen in den Alltag weitergedacht. Ne? Dieses, wo ist es im Alltag auch manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen. Also wo denkt man vielleicht auch aus Liebe oder um das Gute zu tun, lüge ich. Also klassisches Beispiel, die Oma schenkt denen irgendeinen Pullover, der scheiße aussieht. Ich sag dann trotzdem, oh danke Oma, cool. Also man kann dann natürlich auch so eine Halbwahrheit machen, so tun, als würde man sich freuen, aber nicht aussprechen, der ist schön, weil das wäre wirklich gelogen.
Oder man sagt zum Beispiel, oh, ein Pullover wollte ich sonst so schon immer mal haben.
Was nicht gelogen
Punkt,
ist.
Punkt. Aber der ist so hässlich, den würde ich nie im Leben anziehen.
Ja,
muss man ja nicht. Den Teil sagt man dann nicht, das ist immer so eine Halbwahrheit.
Aber ich habe zum Beispiel so ein Oma-Beispiel. Meine Oma hat mir immer, also was heißt immer, aber jahrelang Rumkugeln geschenkt. Kennst du Rumkugeln?
Ich kann mir es vorstellen, aber so richtig weiß ich näher.
Schmeckt auf jeden Fall nicht besonders.
Das ist nicht die Haloren, ja, Haller-Kugel aus Halle.
Nee, das ist, keine Ahnung, das ist halt auch mit so einer Schnapsbrei-Füllung. Die haben mir echt nie geschmeckt. Und ich habe immer gesagt, oh, danke Oma, cool, schön. Aber irgendwann habe ich gesagt, hey, seit 3 Jahren kriege ich immer Weihnachten und Geburtstag. Was mir nicht schmeckt, ich bin jetzt mal ehrlich. Und habe dann einfach gesagt, Oma, ganz ehrlich, die Rumkugeln schmecken mir eigentlich gar nicht so recht. Schenk mir doch einfach ein paar saure Gummibärchen, dann machst du mich glücklich. Und seitdem kriege ich saure Gummibärchen und freue mich jedes Mal. Und es war gar nicht so schwer. Ich habe mir viel zu sehr einen Kopf gemacht, dass der Beziehung zu meiner Oma schadet oder dass die mich dann als undankbar wahrnimmt. Und
Das hat mich schon viel früher in deinem Leben.
Ich hätte schon 3 Jahre länger saure Gummibärchen essen können, wenn ich den Mut zur Wahrheit gehabt hätte.
Ja.
Genau, und ich glaube, das ist in Epheser 4, Vers 15 steht ja auch dieses, sagt die Wahrheit in Liebe. Und ich glaube, das brauchst irgendwie beides. Also man kann, denke ich, auch was eine harte Wahrheit ist, trotzdem in Liebe gut formuliert sagen, in diesem Vertrauen, dass auf der Wahrheit immer ein Segen liegt. Und dass zu lügen eigentlich nie gut sein kann, nie der göttliche Weg ist, eine Situation zu lösen.
Ja.
Und gleichzeitig, Wahrheit in Liebe bedeutet auch nicht, dass ich immer die Wahrheit ausspreche und durch die Stadt laufe und sage, du hast eine scheiß Frisur. Also ich muss ja nicht immer aussprechen, was ich sehe oder wahrnehme. Das hat ja auch nichts mit Wahrheit in Liebe zu tun.
Ja.
Da fand ich diesen Vers irgendwie hilfreich.
Sondern eher, wenn es darum geht, wenn mich jemand anspricht und was Konkretes fragt oder mir was anbietet, dass ich dann auch bei der Wahrheit bleibe.
Ja, auch mal eine ehrliche Kritik. Also es gibt ja so Leute, wo man weiß, wenn ich die frage, wie fandest du das? Wo man weiß, die sagen eh immer, das war gut, weil die gar nicht das können, was ehrlich zu sagen. Die würden, selbst wenn sie es beschissen fanden, nicht sagen, das fand ich nicht gut. Und das ist dann ja auch nichts wert, das Wort irgendwie, weißt du, was ich meine?
Das hilft dir ja auch nie weiter, ne? Nee, also genau. Wenn du gerade eine ehrliche Kritik suchst, ne? Gerade zu unserem Podcast, bis jetzt kam nur gute Kritik, weiter so. Einfach mal ohne ehrliche Kritik, weil dann kannst du auch Dinge ändern.
Ja.
Du kannst sagen, ey, hörst mal drauf, versucht mal Hochdeutsch zu reden.
Das wird schwierig.
Ja, das wird dann, da müssen wir dann ehrlich zurücksagen, wir versuchen es, aber wir werden es nicht, uns wird es nicht gelingen.
Ich empfand es ja relativ hochdeutsch, was wir machen, bis der erste Kommentar ungefähr war, man müsste es übersetzen für jemanden.
Ja.
Naja, egal.
Ja, aber das ist jetzt 2 in 1 bei unserem Podcast. Du lernst Sächsisch und du erfährst was aus der Bibel, ist doch geil.
Das ist ein Bildungsprogramm hier. Mach mal weiter mit deinem zweiten Punkt, wir kommen heute ganz schön ins Labern.
Ja, sorry. Und zwar der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, der Pfarrer-Urm, der nimmt ja dann die Sarah sozusagen zur Frau in sein Harem auf. Also der hatte nicht nur eine, sondern der hatte viele. Und er bedankt sich für diese Frau, indem er dem Abraham Haufen Viehzeug gibt. Also irgendwelche Schafe und was steht hier noch, Ziegen. Und also eine richtig große Herde als Dankbarkeit. Und dann kommt das ja raus.
Ja.
Na, der Pharao kriegt ja richtige Probleme mit Gott. Das heißt, er gibt Sarah wieder an Abraham zurück, zieht aber nicht die Geschenke wieder ein, sondern der behält, also der Abraham darf einfach alles behalten. Und er kriegt sogar noch so ein Geleit bis zur Grenze. Also soll bitte das Land wieder verlassen. Ist ja in Ägypten nicht mehr erwünscht. Und hat aber plötzlich einfach mal sein Besitztum übelst vergrößert. Und ich habe so gedacht, wenn man mal überlegt, wie die ganze Sache losgegangen ist, der Abraham hört eigentlich nicht auf Gott, in zweifacher Hinsicht. Anstatt in der Hungersnot zu fragen, Gott, was willst du, dass ich jetzt tue?
Ja.
Sagt er von sich aus, ich gehe nach Ägypten. Dann kommt diese zweite Sünde, wenn man so will. Er lügt, indem er seine Frau, seine Schwester ausgibt. Und trotzdem geht er als reicher Mann aus diesem Land wieder raus. Und das finde ich, das ist so eine, für mich so eine Logik Gottes, dass selbst wenn Dinge in meinem Leben schieflaufen, selbst wenn ich Dinge vermasselt habe, wenn ich meine, oh, jetzt hast du dir selber alles verbaut durch deine eigene Dummheit, ist Gott immer wieder so treu und so großzügig und so barmherzig, uns einfach trotzdem wieder zu beschenken. Also es gibt nicht den einen Weg Gottes und wenn wir den verlassen, dann geht's nicht weiter, sondern Gott kann aus allen Irrwegen unsererseits wieder einen guten Weg machen und kann uns wieder beschenken in dem, selbst in dem, was schiefgelaufen ist.
Ich bleibe bei meinem zweiten Punkt immer noch an dem gleichen Vers. Ich habe da irgendwie länger drüber nachgedacht, über diese Lüge. Und ich glaube, was noch dahinter steht, wo ich länger drüber nachgedacht habe, ist die Frage, wem setzt du die Krone auf? Also ich glaube, Abraham hat dort Menschenfurcht. Und in dem Moment ist die Angst das, was seine Entscheidung bestimmt. Und man muss das ja mal ein bisschen weiterdenken. Also er lügt, ja, aber er gibt ja auch seine Frau, die er liebt und schön findet, das steht ja sogar in dem Text, einfach hin und lebt damit, dass vielleicht irgendein anderer Typ mit der schläft, dass die vergewaltigt werden könnte, was auch immer, bloß um seine Haut zu retten. Also eigentlich ist es ja eine richtige Arschlochaktion von Abraham. Aber er macht sowas aus Angst. Und ich glaube, dass aus Angst immer dumme Entscheidungen kommen. Also wenn in Angst so eine Entscheidung bewegt, wird immer Mist dabei rauskommen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir ja immer irgendjemand die Krone aufsetzen. Also wenn wir Gott nicht fürchten, ich finde Gottesfurcht ist so ein schwieriges Wort, darum finde ich das mit der Krone eigentlich ganz cooler Vergleich. Aber wenn wir Gott fürchten, dann setzen wir ihm die Krone auf. Und dann hätte Abraham auch anders gehandelt. Dann hätte er gewusst, ich bin vor allen Dingen vor Gott Rechenschaft schuldig. Und er ist groß und kann eine Lösung finden, dass ich hier nicht wegen meiner hübschen Frau umgebracht werde. Aber weil er die Gottesfurcht nicht hat, geht die Krone von Gott, wo sie sein sollte, zu den Menschen und er trifft eine dumme Entscheidung. Und ich glaube, das ist so eine Grundregel, dass wir immer irgendjemand die Krone aufsetzen. Und ich glaube, ganz vieles in unserem Leben ist von einem von beiden bestimmt. Entweder von Menschenfurcht oder von Gottesfurcht. Und ich, keine Ahnung, wie oft habe ich schon drüber nachgedacht, was muss ich jetzt in dem und dem Kreis sagen, um gut anzukommen? Und man verbiegt sich dann, man steht vielleicht gar nicht zu seinen eigenen Werten und Idealen und vergisst dann vielleicht auch Gott in dieser Situation, steht nicht zu ihm, ist vielleicht nicht mutig, zu seinem Glauben zu stehen, weil man viel zu sehr fürchtet, was die anderen Menschen von einem denken. Und ich finde, damit wird nämlich auch diese Geschichte, die dort natürlich ein krasses Beispiel hat, aber übelst nah an unserem Leben. Weil wir, glaube ich, ständig vor dieser Entscheidung stehen, was ist uns jetzt gerade wichtiger, was Gott von uns denkt oder was Menschen von uns denken. Und ich habe dazu noch ein geniales Zitat gefunden, was ich kurz vorlesen muss. Es ist von Oswald Chambers und er sagt, das Bemerkenswerte an Gott ist, dass wenn du ihn fürchtest, du nichts anderes fürchten musst, während wenn du Gott nicht fürchtest, du alles anderes fürchten wirst. Ein bisschen kompliziert, aber er sagt, wenn du Gott fürchtest, dann verlieren diese anderen Sachen an Bedeutung. Wenn wir verstehen, wie groß Gott ist, dann sind auf einmal diese anderen Sachen nicht mehr so relevant. Und wenn wir Gott aber nicht fürchten, dann werden alle anderen Sachen die Macht haben, uns in Angst zu bringen. Und ich glaube, dass wir heute in unglaublich vielen Ängsten leben, vor der Zukunft, vor Krieg, vor, keine Ahnung, was wird mit unserer Umwelt, Klimakatastrophe. Und vieles ist ja auch wirklich schlimm, das will ich jetzt nicht runterreden, aber immer in so einer Angst zu leben oder auch mit Angst Politik zu machen, finde ich einfach nicht gesund. Und das gelingt, glaube ich, nur in einer Welt, die Gott an so vielen Stellen vergessen hat, dass er über den Dingen steht und dass er zuerst zu fürchten ist.
Ich habe letzten Sonntag gepredigt über Hesekiel, der sich vor Gott in den Staub wirft. Und so ein Zitat daraus aus der Predigt war dann, oder so eine Quintessenz, wer vor Gott kniet, wer sich vor Gott niederwirft, der kann vor allen anderen gerade stehen. Der kann in dieser Welt gerade stehen. Wer sich vor Gott nicht niederwirft, der wird letztendlich vor allen anderen kriechen.
Ja.
Vor Ideologien, vor Parteien, vor Menschen schlussendlich. Es gibt kein Dazwischen, wirklich.
Ja. Ich denke auch.
Ja, kommen wir langsam zur Landung. Unsere beiden Nuggets. Was hast denn du für ein Nugget mitgebracht heute?
Ich würde das Nugget aus diesem letzten Punkt machen und das euch auch als Challenge mal mit auf den Weg geben. So bei diesen ganz alltäglichen Entscheidungen einfach sich mal die Frage stellen, wer hat in diesem Moment gerade die Krone auf? Also wie oft denkst du drüber nach, wie kommt das gerade bei anderen an, bei dem, was du postest oder anziehst oder machst oder kaufst? Und wie oft bestimmt dich dieser Gedanke, wie findet Gott das gerade? Und ich glaube, dort wird es nämlich ganz praktisch. Und ich denke, wir versenken unglaublich viel Energie, damit Menschen zu gefallen, denen das aber eigentlich scheißegal ist. Also ich glaube, oft denken wir, das ist den anderen super wichtig, aber meistens ist es denen einfach scheißegal. Und die würden viel mehr, glaube ich, schätzen, wenn wir manchmal ehrlicher wären und würden zu unseren Überzeugungen stehen und uns nicht ständig verbiegen, um irgendwie für andere gut dazustehen. Und das sage ich mir selber genauso, weil ich viel zu oft mir den Kopf mache, was andere Menschen von mir denken. Und ich will das viel mehr lernen, Gott da die Krone aufzusetzen, ihn noch groß zu machen in meinem Leben und dass meine Entscheidungen von ihm geprägt sind. Und das ist, denke ich, auch eine Challenge für jeden Hörer.
Ja, mein Nugget, ich greife tatsächlich was auf, was du heute mitgegeben hast, dieses Thema Lügen. Und habe so gedacht, ey, das sind ja oftmals so ganz kleine Lügen im Alltag. Und mein Nugget wäre, sich bewusst mal eine Woche auf sich selbst zu achten und zu gucken, an welchen Stellen tendiere ich eigentlich jetzt was Falsches zu sagen oder eine Lüge auszusprechen. Das einfach nur mal eine Woche wirklich mal wahrnehmen bei sich selber und in dem nächsten Schritt, vielleicht schon innerhalb der Woche, vielleicht aber dann eben in der zweiten Woche, mal zu gucken, und jetzt will ich bewusst mal in Liebe die Wahrheit sagen, wo ich sonst eigentlich tendiert hätte, jetzt zu flunkern. Oder vielleicht an die Schüler einfach mal ausprobieren, mal in der Klassenarbeit, in der Leistungskontrolle, ohne Spickzettel durchzuziehen. Gut, bleibt uns nur noch zu sagen:
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Licht im Schacht.